Das Problem mit Fact-Checking ist immer, dass der eigentliche Fact-Check viel, viel weniger Leute erreicht, als die Falschaussage, die quasi den Fact-Check erstmal initiiert.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Hi Leute, hier ist Romans, eure Jugendreporterin bei Salon 5 und ich bin heute hier mit Bendix Hügelmann. Möchtest du einmal sagen, wer du eigentlich bist und was du heute hier machst?
Ja, hi, ich bin Bendix Hügelmann. Ich bin Politik- und Strategieberater und freue mich sehr, heute mit euch über digitale Kommunikation zu sprechen, weil das ist tatsächlich mein nicht nur Steckenpferd, sondern auch beruflicher Schwerpunkt. Und ich habe heute, man hört es hier im Hintergrund vielleicht, ein bisschen Unterstützung dabei. Ich habe nämlich meinen Sohn auf dem Schoß und der sortiert hier gerade fröhlich die Post-its. Von daher, sorry, wenn es ein paar Störgeräusche gibt.
We love that. Wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen, würde ich jetzt mal am Anfang fragen. Und was sind denn deine Aufgaben in deinem Beruf?
Ich bin zu meinem Beruf gekommen über eigentlich zwei gar nicht so schöne Ereignisse. Das ist zum einen das Brexit-Votum 2016 und auch die erfolgreiche Kampagne von Donald Trump. So, und was haben die beiden Ereignisse miteinander gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass sie entgegen der Demoskopie eigentlich als sehr unwahrscheinlich galten und sind dann aber trotzdem eingetreten. Und im Zuge dessen gab es dann ja das erste Mal, auch im Zuge dieser Cambridge Analytica Story, dieses Geraune, dass also nun digitale Kommunikation und Online-Werbung da etwas mit dem Souverän, mit den Wählerinnen und Wählern machen würde. Und
Ja.
das fand ich ehrlich gesagt faszinierend, weil letztendlich ist ja genau das die Frage ist. Also wie verändert eigentlich das Internet die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Wahlentscheidungen treffen, wie wir kommunizieren, wie wir uns verhalten als Menschen. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Dann habe ich zu der Frage geforscht mehrere Jahre und nach der Forschung dann ein Unternehmen gegründet.
Oh, du hast ein Unternehmen gegründet.
Ja, genau. Ich habe vor 2 Jahren die People on the Hill GmbH gegründet. Wir sitzen in Hamburg, machen Politik- und Kommunikationsberatung. Und das ist ja eine sehr erfüllende Aufgabe. Trotz der turbulenten Zeiten.
Das Unternehmen, was du gegründet hast, befasst sich also so mit den Medien, wie Medien auf die Menschen bei zum Beispiel Wahlen wirken, richtig?
Zum Beispiel, genau.
Jetzt stehen die Europawahlen bald an und die AfD ist ja sehr, sehr beliebt, also sehr, sehr präsent auf den sozialen Medien, besonders auf TikTok und Instagram und auch besonders bei den jüngeren Menschen. Wie schätzt ihr das ein, wie stark die sozialen Medien die Jugendlichen beeinflussen?
Ich glaube nicht, dass wir so weit gehen sollten, zu sagen, die sozialen Medien beeinflussen die jungen Leute, weil das immer so ein bisschen impliziert, dass das quasi so einfach qua höherer Gewalt auf uns hereinprasselt. Das ist, glaube ich, nicht wahr. Sondern was man sehen muss, ist, dass die AfD in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, dass sie das Potenzial und die Vorzüge sozialer Medien besser und schneller versteht als dass die in Anführungszeichen alteingesessenen Parteien so hinbekommen. Das gehört ein Stück weit auch mit zum Gründungsmythos der Partei, die also als erste politische Kraft sich dann auch in großem Umfang Facebook zugewandt hat. Und diese First-Mover-Vorteile, die bekommen natürlich dann, je länger man als Nachzögler wartet, immer mehr Gewicht. Und das sehen wir jetzt gerade in der aktuellen TikTok-Debatte auch wieder.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Parteien sich aus den sozialen Medien auch so groß aufstellen können, wie die AfD zurzeit ist, liegt?
Die Wahrscheinlichkeit ist erstmal latent gegeben, so, weil das ist ja nichts, was der AfD exklusiv nun irgendwie zukommen würde. Also es ist ja letztendlich immer eine Frage der Ressourcen, Verfügbarkeit und auch der Ressourcenverteilung. Da stehen die demokratischen Kräfte der AfD eigentlich in nichts nach, sondern es ist eher eine Frage, wie baue ich das als Organisation auf und mit welcher Stringenz bearbeite ich dieses Feld dann auch.
Okay, eine weitere Frage. Welche Rolle spielen die sozialen Medien denn für die nächsten Wahlen?
Die sozialen Medien spielen für die nächsten Wahlen eine große Rolle. Diese Rolle ist natürlich je nach Wählergruppe und Alterskohorte unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber soziale Medien sind ein inzwischen elementarer Bestandteil des Sozialgefüges, des sozialen Miteinanders, der Kommunikation. Und von daher wird die Rolle und die Relevanz sozialer Medien größer, je fortgeschrittener wir sozusagen in diesem digitalen Raum unterwegs sind.
Was ich mich gerade frage, also die AfD hat auf Facebook angefangen und war zuerst eher so eine Facebook-Partei. Die Zielgruppe, die man bei Facebook erreicht, ist ja jetzt eine ganz andere, die man jetzt bei TikTok oder Instagram erreicht. Kannst du dir vorstellen, welche Faktoren es sind, also es gibt, die dafür gesorgt haben, dass sie trotzdem so prägnant auf den Plattformen unterwegs sein konnten, obwohl sie auf Facebook angefangen haben? Und sind sie immer noch auf Facebook aktiv?
Die AfD ist nach wie vor auf Facebook aktiv, auf jeden Fall. Und zwar auch in einer sehr großen Breite, wenn man das so nennen will. Und hat eben, das war bei Instagram so, aber jetzt insbesondere auch bei TikTok, immer recht frühzeitig sich den Plattformen zugewandt. Und dann auch in der Gestaltung des Contents genau hingeschaut, insbesondere bei TikTok, was für Dynamiken sind auf der Plattform tonangebend, ja? Also wie muss der Content konzeptionell aufgestellt sein? Und da sehen wir halt immer wieder ähnliche Muster, dass also bewusst mit sehr kurzen, prägnanten Snippets, Aussagen aus Plenardebatten und so weiter gearbeitet wird, die dann sich auch im Sinne von TikTok-Hooks verarbeiten lassen beispielsweise. Das muss man sozusagen ganz objektiv betrachten und sagen, das ist handwerklich gut gemacht und inhaltlich ist natürlich dann das ist eine ganz andere Fragestellung. Und hier greift dann sozusagen zusätzlich noch der Wettbewerbsvorteil von Populistinnen und Populisten, die natürlich das in ihrem politischen Kerngeschäft verortet sehen, Dinge zu verkürzen, zuzuspitzen, dramaturgisieren, zu emotionalisieren. Und das sind Arbeitstechniken, die in Social Media Plattformen entsprechend dann auch mit höherer Viralität teilweise in Anführungszeichen belohnt werden.
Bietet TikTok eine gute Plattform für Populisten oder für Populismus?
Ich denke schon, ja. Also weil natürlich populistische Inhalte jetzt erstmal an Emotionalität und dann auch menschliche Affekte sozusagen appellieren und gekoppelt sind. Und das sind Dinge, die sehr gut sich mit den Metriken, die auf Social Media Plattformen zum Einsatz kommen, um dann auch organische Reichweite zu verteilen, sozusagen mit dem überlappen. Und von daher gibt es da schon einen gewissen Wettbewerbsvorteil, den Populistinnen und Populisten haben.
Wenn du meintest ja, dass die Grundvoraussetzung bzw. das Grundprinzip liegt bei allen Parteien. Also theoretisch können alle Parteien so erfolgreich werden auf den sozialen Medien wie die AfD auch. Auch auf der anderen Seite, dass populistische Parteien einen Vorteil auf den Plattformen haben, da sie halt sehr prägnante Aussagen treffen, die halt in kurz zusammenfasst sehr viel Aufmerksamkeit sorgen können. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit demselben Prinzip, also mit denselben Snippets, auch die anderen Parteien so viel, oh Gott, mein Kopf funktioniert nicht mehr, so viel Aufmerksamkeit bekommen könnte?
Das kann man, glaube ich, so nicht beantworten, ehrlicherweise, so, weil du kannst die Form nie in Gänze vom Inhalt loslösen. Das funktioniert nicht.
Also, einmal auf Maximilian Krah. Wie zentral ist die Person Maximilian Krah in dieser Strategie? Und könntest du auch einmal erklären, wer das ist für die Personen, die ihn zum Beispiel noch nicht kennen?
Maximilian Krah ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er auf TikTok mit teilweise recht kruden, man würde auch fast schon sagen, bizarren Thesen aufgefallen ist über die Frage, was macht ne, was ist ein richtiger Mann und solche Sachen. Und trifft sozusagen mit dieser Bizarrität oder diesem etwas ja eigenartigen, sonderbaren Auftreten augenscheinlich ein Nerv, der aber in sich sehr schwer zu beurteilen ist, was das inhaltlich tatsächlich auch bedeutet. Also ist das hier eher das Meme, was viral geht, oder tatsächlich der damit verbundene politische Inhalt? Das spielt aber für die Wirkung nachher auch keine besonders entscheidende Rolle, weil es ja erstmal darum geht, so viele Augenpaare wie möglich zu erreichen. Und da hat eben dieses sonderbare, ins Bizarre mündende, stark populistische Wesen, was Maximilian Krah auf seinen Accounts eben auch zum Vorschein bringt, durchaus funktioniert, um es mal so zu formulieren.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich glaube, während der Corona-Pandemie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass es auf Instagram zum Beispiel Einordnung gab, wo dann mehr Infos zu dem Thema gegeben wurden. Könntest du dir vorstellen, dass zum Beispiel wenn Videos von Maximilian Krah hochgeladen werden, dass solche Einordnungen, also objektive Einordnungen, helfen könnten, um zumindest die Datenlage und die Grund, wie heißt es nochmal, die Datenlage und halt die richtigen Infos weiterzubringen?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das Problem mit Fact-Checking ist immer, dass der eigentliche Fact-Check viel, viel weniger Leute erreicht, als die Falschaussage, die quasi den Fact-Check erstmal initiiert. So, das ist das Kernproblem mit Fact-Checking. Es ist ein grundsätzlich ein vollkommen plausibler Mechanismus zu sagen, wir überprüfen, was beispielsweise in der Talkshow oder sowas gesagt wird, aber das Problem ist eben die Reichweite und die Sichtbarkeit der dann geprüften Fakten.
Ich hätte es noch als letzte Frage, was macht die AfD explizit besser als andere Parteien auf TikTok?
Sie geht stärker auf die Funktionstechniken der Plattform ein, ja, in der Konzeption ihrer Inhalte. Sie arbeitet stärker mit der Kombination aus Hooks, aber auch dann ihren politischen Botschaften, die sie transportieren will. Also klar, es gibt da gewisse Dinge, die wirken einfach, ich sagte das gerade am Beispiel von Maximilian Krah schon, obskur, teilweise auch drastisch überzeichnet. Aber was man von der AfD zum Beispiel sehr wenig sieht, sind so klassische so Social Media Challenges oder sowas. Also damit arbeitet die Partei eigentlich nicht, sondern sie geht dann eher ans Eingemachte ihrer eigenen politischen Botschaften. Und insofern ist das auch, glaube ich, wird das, glaube ich, der Problematik nicht gerecht, wenn man sagt, das ist jetzt einfach nur eine sehr clevere Social Media Strategie. Ich glaube, es liegt auch partiell an den Inhalten, und es zeigen ja auch Wählerinnen und Wählerbefragungen jetzt auch von Erst- und Jungwählern, dass das teilweise anschlussfähig ist, was dort gesagt wird. Und das ist eine politische Aufgabe, die sich da abzeichnet, das wieder einzufangen.
Gibt es irgendeine Maßnahme, die wir Jugendlichen zum Beispiel machen könnten, zur politischen Aufklärung auf Social Media, die wahrscheinlich nicht funktionieren könnte, um mehr Fact-Checking zu betreiben, beziehungsweise die Sachen, die von der AfD in den Raum gestellt werden, wieder nicht ganz, also den Wahrheitsgrund dahinter vorzuweisen? Weil ich kenne sehr viele Leute aus meinem schulischen Umfeld, die zum Beispiel die AfD wählen würden. Und da würde ich mich halt schon fragen, wenn es noch andere Jugendliche gibt, die auch so viele Menschen im Umkreis haben, was man dann machen könnte.
Naja, also ein Grund, warum die AfD auf TikTok so groß ist, liegt auch darin, dass eben es über einen langen Zeitraum so gut wie gar keinen Widerspruch gab. Ja? Weil eben die anderen Parteien sich diesen Kommunikationsraum nicht gegenüber offen gezeigt haben. Und das ist ja eine Diskussion, die läuft bis heute, die kann man auch führen, aber das ändert eben an dem Befund nichts. Und insofern ist letzten Endes eine Sache, die man machen kann, eben, dass jede und jeder sich selber fragt, der aktiv auf dieser Plattform unterwegs ist, ne, konsumiere ich nur oder leiste ich auch selber Widerspruch, wo ich tatsächlich sehe, okay, hier wird offensichtlich und augenscheinlich mit Falschaussagen, mit Verzerrungen, mit populistischen Maßnahmen und Arbeitstechniken gearbeitet. Das kann man natürlich anbringen und anfügen. So, ich glaube, das wird auch im Zweifelsfall notwendig sein, in Anführungszeichen, um halt dann da auch ein entsprechend demokratisches Gegengewicht zu ermöglichen.
Okay, super. Das waren alle meine Fragen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich mit mir hinzusetzen und mir sehr viele meiner Fragen zu beantworten. Danke, dass ihr zugehört habt und hört euch auch sehr gerne andere Podcasts, andere Videos, beziehungsweise schaut euch andere Videos von uns an. Salon 5 unterstrich. Möchtest du noch irgendwas sagen am Ende?
Ja, Europawahl am 9. Juni unbedingt wählen gehen. Wer nicht selber hingehen kann, der möge bitte Briefwahl beantragen und macht das bequem von zu Hause. Aber wählen gehen, wählen gehen, wählen gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und von daher, genau.
Super, danke dir. Dann euch noch einen schönen Tag und das war's von eurer Romans. Bye!
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.